Chemie und Alchemie werden heute streng auseinandergehalten. Chemie, das ist Wissenschaft, Alchemie, das ist Pseudowissenschaft. Der Gießener Chemieprofessor Helmut Gebelein ist ein Spezialist für die Geschichte der Alchemie. Er weist darauf hin, dass die chemischen Elemente erst im 17. Jahrhundert erkannt wurden. Vorher gab es nur sogenannte Stoffe. Und es entsprach eben der unmittelbaren Erfahrung, dass sich bestimmte Stoffe in andere Stoffe umwandeln ließen. Kupfer und Zinn beispielsweise in die ganz andersartige Bronze. Warum also sollte solch eine Verwandlung nicht auch zu Gold führen?
In der Zeit der Alchemie gab es keinen vernünftigen Grund anzunehmen, dass Stoffe wie andere Stoffe, und die Metalle sind dann Stoffe, nicht ineinander umwandelbar sind. Dass das ein problematisches oder ein kompliziertes Verfahren ist, war allgemein akzeptiert. Und die Kritiker der Alchemie wandten sich fast immer eigentlich gegen Betrügereien. Aber die prinzipielle Möglichkeit hat eigentlich kaum jemand bestritten.
Der Unterschied zwischen Alchemie und Chemie ist woanders zu suchen. Chemikern geht es darum, die Natur zu beherrschen. Den Alchemisten ging es mindestens ebenso sehr darum, sich selbst zu vollenden.
Man kann sagen, die Alchemie war eine andere Art der Naturbetrachtung. Wir würden heute sagen, eine ganzheitliche Art der Naturbetrachtung, die also sich selbst als Kunst bezeichnete, was aber zu der Zeit natürlich auch Technik beinhaltet, die aber gleichzeitig auch religiöse Aspekte hatte, moralische Aspekte hatte. Das findet sich noch bei dem nicht gerade als Alchemisten bekannten Isaac Newton, der noch die Moral innerhalb der Wissenschaften wollte und davor warnte, Veröffentlichungen zu machen, falls man nicht sicher ist, dass sie nicht zum Guten der Menschheit dient.
Hier liegt ein Grund, weshalb die Alchemie eine Geheimwissenschaft war und warum ihre Erkenntnisse in einer Geheimsprache formuliert wurden, die bis heute übrigens noch nicht ganz entschlüsselt worden ist. Die Ergebnisse der Alchemie sollten nicht in die Hände der gierigen Geizhälse fallen, wie es in einer Schrift heißt. Sie könnten sonst großes Leid über die Menschheit bringen. Man denke nur an die Erfindung des Schießpulvers. In allen großen Kulturen der Welt ist eine Alchemie entwickelt worden. Den europäischen Zweig der Alchemie führt Helmut Gebelein auf das ägyptische Alexandria zurück.
In Alexandria, das war die wissenschaftliche Hauptstadt, ein Schmelztiegel der Kulturen. Und dort durfte die Alchemie entwickelt worden sein. Die Araber haben ja dann Alexandria auch eingenommen, dabei nicht die Bibliothek verbrannt, die wurden von Christen verbrannt. Die war schon verbrannt, als die Araber kamen. Aber sie haben die Reste des Wissens gesammelt und gesucht und in ihren Akademien, etwa auch in Bagdad, in der Universität, die ja als Universität lang vor den europäischen Universitäten existierte, bearbeitet.
Und so einmal mehr bewiesen, wie weltoffen sie damals waren, nämlich offen für das Wissen der Welt. In Europa ist von der Alchemie vor allem das letztlich gescheiterte Projekt der Goldherstellung in Erinnerung geblieben, bei dem als Nebenergebnis aber immerhin das Porzellan entdeckt wurde. Die arabischen Alchemisten verfolgten teilweise andere Ziele, worauf das arabische Wort Elixier verweist.
Dafür war ein Ziel, das Leben zu verlängern, etwas, was in der griechischen und indischen Alchemie im Vordergrund stand. Bei uns stand mehr der materielle Aspekt der Goldherstellung im Vordergrund.
Aber bei der alchemistischen Arbeit fielen auch immer wieder ganz solide chemische Ergebnisse ab. Wieder lohnt es sich, sich am Leitfaden der Wörter arabischer Herkunft entlang zu hangeln. Amalgam, mit dem bis vor kurzem unsere Zähne gefüllt worden, ist so ein Wort. Aber auch Wörter wie Borax, Alaun, Alkali oder Natron.
Es gibt ja das Wadi-Natron, ein Natronsee, praktisch ein ausgetrockneten Salzsee in Ägypten, der als einziger zu der Zeit Natron lieferte. Sodass also die Glasherstellung auch über Ägypten lief, weil dort für Natron benutzt werden muss. Das sind wohl dann auch Worte, die Araber übernommen haben.
Sogar das Wort Alkohol ist arabischen Ursprungs. Wobei man eine doppelte Bedeutungsverschiebung berücksichtigen muss, wenn man nicht falsche Schlüsse ziehen will.
Ursprünglich ein feines Pulver, vor allem aus Antimonsulfid oder Stibnit, bezeichnete ein schwarzes Pulver, das auch als Schminke schon im alten Ägypten benutzt wurde. Dieses feine Pulver führte dann dazu, dass man alles fein verteilte, Alkohol nannte, Alkoholisare oder ähnliche Worte bedeuten Umwandlung von Substanz in ein feinstes Pulver. Und Paracelsus hat einen Begriff, den Begriff Alkohol für Alkohol vini auch benutzt, also die subtile Substanz der Weindestillation. Daher kommt dann der Begriff Alkohol für eigentlich Weingeist.
Die Technik des Destillierens beherrschten übrigens auch schon die Araber. Narzissen, Flieder und Jasmin wurde destilliert. Vor allem aber wurden gewaltige Mengen Rosenwasser hergestellt, nicht nur als Parfum, sondern auch zum Kochen. Parfums spielten auch in Salben, Kosmetika und Sirups eine große Rolle. Sirup ist übrigens wieder so ein Wort arabischen Ursprungs. Auch das Gerät, das geradezu zum Symbol der Chemie geworden ist, stand schon in den alchemistischen Laboratorien, die Retorte. Das wichtigste Gerät in einem chemischen Labor ist jedoch ein Gerät, an das man nicht sofort denkt, die Waage.
Es wird ja immer gesagt, die Alchemisten hätten sich nicht mit der Waage beschäftigt, hätten sozusagen alles wild zusammengekippt. Das ist auch falsch. Die Waagen waren schon seit langem in Gebrauch. Ägypten gibt es schon Waagen. Und die Araber konnten schon Waagen bauen, die etwa 1 Milligramm Genauigkeit hatten. Etwas, was wir erst im 19. Jahrhundert wieder erreicht haben.
Den Arabern verdanken wir zahlreiche technische Erfindungen. In den mittelalterlichen Gesellschaften war die Wasserkraft die einzige Kraftquelle neben der Muskelkraft von Mensch und Tier. Im Islamischen Reich gelang es darüber hinaus, die Windkraft zu nutzen. Diese Windmühlen sahen allerdings ganz anders aus, als wir es von den Holländer Windmühlen gewohnt sind. Sie ähnelten vielmehr einer Drehtür. Die Windmühlenflügel waren in einem Gehäuse untergebracht und drehten sich um eine senkrechte Achse. In der Schifffahrt war es natürlich schon lange üblich, die Windkraft zum Segeln zu nutzen. Europäische Segelschiffe konnten jedoch nur vor dem Wind segeln. Sie ließen sich also vom Wind vorwärts treiben. Die arabischen Dhows besaßen hingegen ein dreieckiges Segel, eine Form, die bei uns kurioserweise Lateinersegel genannt wird. Das Lateinersegel war allen in Europa gebräuchlichen Segelformen weit überlegen, erzählt der Bremer Geographiehistoriker Gerald Sammet.
Ja, und zwar einfach deswegen, weil sie damit auch gegen den Wind ansegeln konnten. Das heißt, sie mussten nicht in der Hauptwindrichtung bleiben, wie man das bei Ra-Seglern heute macht, sondern es ist das Prinzip der Flugzeugtragfläche, wenn man so will. Es entsteht ein Unterdruck und der treibt bis zu einem bestimmten Winkel das Schiff auch gegen den Wind nach vorn. Das ist in Arabien erfunden worden.
Mit dem sogenannten Lateinersegel lässt sich also sehr dicht am Wind fahren und eben auch gegen den Wind kreuzen. Erst im Jahrhundert vor Kolumbus wurden auch europäische Schiffe mit diesem arabischen Segel ausgerüstet. Es war die entscheidende Innovation, die die portugiesischen und spanischen Entdeckungsfahrten überhaupt erst ermöglicht hat. Zuvor hatte sich kein Europäer aufs offene Meer hinausgewagt. Die Seeleute hatten sich immer in Sichtweite der Küste aufgehalten, wobei sie sich an auffälligen Landmarken orientierten. Verloren sie das Land aus dem Blick, glaubten sie verloren zu sein. Ganz anders die arabischen Seefahrer, die zum Beispiel regelmäßig die Strecke Ostafrika-Indien befuhren.
Die sind übers offene Meer gefahren, die haben Handel getrieben bis nach China. Östlich von Arabien haben sie ja konstante Winde über bestimmte Jahreszeiten, den Passat, Monsunwinde und ähnliches. Das heißt, sie können Navigationsrouten relativ einfach besegeln. Deswegen war das für sie nicht ganz so schwierig, auch ohne Landkontakt auf Kurs zu bleiben.
Außerdem besaßen die Araber hochentwickelte Navigationsinstrumente. Um die geografische Breite zu bestimmen, um also zu bestimmen, wo sie sich zwischen Äquator und Nordpol befanden, mussten sie Winkel messen können. Wenn der Polarstern zum Beispiel direkt über einem steht, dann befindet man sich am Nordpol. Wenn der Polarstern gerade noch am Horizont auftaucht, dann befindet man sich am Äquator. Um den Winkel zwischen dem Horizont und einem Stern zu messen, gibt es ein Gerät, das bei uns Jakobsstab heißt und wiederum arabischer Herkunft ist.
Der Jakobsstab war einfach ein Instrument, mit dem man ähnlich wie mit einem Sextanten, wenn auch weniger präzise, Winkelmessungen vorgenommen hat. Man peilte einen Stern und den Horizont. Zwei Stäbe bildeten ein Kreuz. Sie haben den Stab in der Vertikalen so weit verschoben, dass er eine Markierung auf dem Stab in der Horizontalen erreicht hat. Und dann hatten sie eine Winkelangabe. Das war das Prinzip beim Jakobsstab und führte zum heutigen Sextanten irgendwann.
Das Problem, die geografische Breite zu messen, war also gelöst. Das Problem, die geografische Länge zu messen, ist erst im 18. Jahrhundert durch einen englischen Uhrmacher gelöst worden, der das erste Schiffschronometer baute. Doch schon in der arabischen Schifffahrt gab es ein Gerät, mit dem die geografische Länge wenigstens ansatzweise bestimmt werden konnte.
In der Antike gab es bereits Vorstellungen von der Kugelgestalt der Erde und es gab bereits Vorstellungen von einem Gradnetz. Das war aber eine mathematische Abstraktion, mit der man in der Praxis nichts anfangen konnte. Und zwar einfach deswegen, weil man mit dieser geografischen Länge nicht weiterkam. Die Araber hatten allerdings ein Instrument, das Kamal. Das war ein Brettchen, durch das eine Schnur mit Knoten gezogen war. Und diese Knoten markierten die geografische Lage, die Längenlage bestimmter Städte. Damit konnte man in etwa die Länge ermitteln, aber man konnte auf dem Gradnetz unmöglich Bezug nehmen, weil dafür war das zu ungenau.
Jedoch gab es eine umso innigere Verbindung von Astronomie und Mathematik. Die arabische Mathematik ist vor allem von den Astronomen vorangetrieben worden. Der Begriff des Sinus zum Beispiel und der größte Teil der Trigonometrie stammen zwar aus Indien, aber arabische Mathematiker berechneten die ersten umfangreichen trigonometrischen Tabellen für den astronomischen Gebrauch. Ein deutsches Wort, das wieder aus dem Arabischen kommt, ist Algebra, erläutert der Siegener Mathematikhistoriker Professor Peter Ulrich.
Al-Jabr ist die Kunst des Ausgleichens, Wiederherrichtens. Und wenn jetzt jemand von Cervantes den Don Quixote in Erinnerung hat, der muss auch mal zum Algebristen, das ist aber der Knocheneinrenker.
Da gibt es einen Zusammenhang. Denn auch bei der Algebra geht es sozusagen ums Einrenken, nämlich um das Einrenken mathematischer Gleichungen. Die Gleichungen werden vom Algebristen so lange umgestellt, bis die Lösung offensichtlich wird. Das Wort Algebra stammt aus dem Titel eines Buches, das der Mathematiker Al-Khwarizmi verfasst hat. Bei ihm sind die Gleichungen immer mit einer praktischen Aufgabe verbunden, etwa mit einem Problem aus dem Erbschaftsrecht oder aus dem Handel. Aber dabei behandelt er Gleichungen, die so wenig praktischen Nutzen haben, dass schnell klar wird: Im Grunde vergnügt sich Al-Khwarizmi an der Mathematik als reiner Wissenschaft. Sogar sein Name ist in die deutsche Sprache eingegangen, als Algorithmus.
Eigentlich ist Algorithmus eine Verballhornung von Al-Khwarizmi, der Khwarezmier. Khwarezmi ist eine Gegend südlich des Aral, das war einfach die Bezeichnung eines Mathematikers. Und er hatte ein wichtiges Buch geschrieben und dann heißt es im Buch des Al-Khwarizmi. Da wurde eben das zu Algorithmus verschliffen. Wir kennen ja heute den Begriff Algorithmus als Bezeichnung für eine Rechenvorschrift, wo mehr oder minder mechanisch Probleme gelöst werden können.
Die Rechenvorschriften für das schriftliche Multiplizieren oder Dividieren sind zum Beispiel Algorithmen. Man lernt sie in der Schule und es geht gar nicht darum zu verstehen, warum sie funktionieren. Wichtig ist nur, dass sie funktionieren. Algorithmen sind so etwas wie die Kochrezepte der Mathematik.
Man nehme nach Dr. Oetker und zwar mit vorgefertigten Bestandteilen, dass man wirklich einen Esslöffel von dem, einen Teelöffel von dem nehmen muss. Das ist der große Vorteil des Algorithmus. Man braucht sich nicht bei jedem Mal etwas neu einfallen zu lassen oder man muss keine großen Spezialfälle untersuchen, sondern man hat eine Rechenvorschrift, die man selbst oder wie wir es heute machen, die auch ein Computer nach Schema F, wie man so schön sagt, abarbeiten kann.
Gerade weil sich die Algorithmen rein mechanisch abarbeiten lassen, ohne Sinn und Verstand, beruht die gesamte Computerei auf Algorithmen. Computer, jedenfalls elektronische Computer, gab es zwar im islamischen Mittelalter natürlich noch nicht. Aber es gab schon Geräte für besondere Rechenaufgaben, zum Beispiel die sogenannten Astrolabien.
Da geht es also um das sehr starke astronomische Interesse der Araber. Diese Astrolabien waren Geräte, wenn man sie sich so ganz grob anguckt, sehen sie fast aus wie Sextanten, aber funktionierten durchaus etwas anders, sondern es ging bei diesen darum, die Positionen von auffallenden Sternen am Himmel damit festlegen zu können.
Ein Astrolab liefert ein zweidimensionales Modell des Sternenhimmels, wie er sich im Laufe der Nacht über den lokalen Horizont dreht. Was man damit berechnen kann, ist unglaublich. Man kann zum Beispiel die eigene Position damit feststellen. Man kann aber auch die Uhrzeit berechnen. Und so wenig sich zu der Zeit Alchemie und Chemie schon voneinander getrennt hatten, so wenig hatten sich Astrologie und Astronomie schon getrennt. So waren auch viele astrologische Rechenaufgaben zu lösen. Die Tinte des Gelehrten ist heiliger als das Blut des Märtyrers. So lautet ein Spruch, der dem Propheten Mohammed zugesprochen wird. Es gab eine Zeit, in der Muslime sich daran hielten.